Das funktioniert nicht so richtig. Ich wollte jetzt mit einer Flasche hier auf der Flasche blasen und wollte quasi Flaschenpost andeuten. Herzlich willkommen zur 11. Folge, zur 12. Folge bereits. Ein gutes Lauchgefühl und ich freue mich, dass Cecil endlich wieder dabei ist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich
Also ich Alex bin auf den Tag gespannt, wo wir alle mal wieder zu viert hier sitzen können.
Ja, ich auch.
Aber ja, diese Folge kann Oscar und auch Finn können nicht dabei sein. Und Finn ist ganz besonders traurig gewesen, dass er nicht dabei sein konnte. Aber er hat, wo ist Finn eigentlich?
Finn, der ist, soweit ich weiß, irgendwie zu Humorstudien nach Südfrankreich abkommandiert worden. Hat uns aber, glaube ich, aus dem Labor einige Samples geschickt, mit denen wir heute unter Umständen sogar arbeiten können.
Nein,
die wirklich? Wirkung dieser, dieser Samples ist hervorragend, wie man im Folgenden an mir hören kann. Wir haben das mal kurz hier auf Band aufgezeichnet.
Lachmöwen aus Frankreich, kommen schon rüber.
Genau.
Also Finn, um das nochmal zu erklären, Finn hat tatsächlich uns Nachrichten geschickt. Wir haben keine Ahnung, was für Nachrichten, was der Inhalt dieser Nachrichten ist. Die Ansage war nur, ich schicke euch was und ihr dürft dann nicht vorher reinhören. Und erst wenn die Sendung läuft, live reinhören und dann irgendwie drauf eingehen. Also keine Ahnung. Wollen wir vielleicht mal einfach das erste Ding abfeuern?
Auf jeden Fall, ich bin mega gespannt, ey.
Okay, dann lass uns mal hören, was Finn zu sagen hat.
Lieber Hörer, wie Ihnen bisher nicht entgangen sein dürfte, ist Finn in den letzten Folgen kaum in Erscheinung getreten. Das mag nicht daran liegen, dass er sich mit den anderen Lauchens überworfen hat und inzwischen einen eigenen Podcast mit dem Namen Finguins faszinierende Funfaktoren betreibt. Vielmehr befindet er sich derzeit in der Fremde. Im Laufe dieser Folge wird es aus diesem Grunde immer wieder Einspieler geben, die von ihm aus dem Exil vorproduziert wurden. Weder Alex noch Cecil kennen den Inhalt der Einspieler. Sie werden gebeten, die Stücke willkürlich in ihrer Unterhaltung aufzunehmen. Wenngleich großer Wert darauf gelegt wurde, sanfte Themenübergänge zu schaffen, bitten wir mögliche Logikfehler und Anschlussungereimtheiten zu entschuldigen. Mikrofon drop.
So ein geiler Typ.
Wie kann man so geil, wow. Unglaublich. Yeah, das erinnert mich total daran, du hast alles auch mal, das hätte man hier eigentlich auch noch mal einspielen müssen zu irgendeiner Gelegenheit. So ein unglaublich geiles, ich kann das gar nicht Hörspiel nennen, irgendwie alles nachts mal konstruiert in einer langen, verzweifelten Nacht. Oder verschiedene geile...
Da habe ich schon diverse Hörspiele in verzweifelten Nächten.
Ich kann ich mir vorstellen. Aber da musst du auf jeden Fall mich nochmal zu irgendeinem Zeitpunkt auf deine Archive zugreifen lassen, weil das war auch geil. Das waren so Fraktale von surrealistischen Szenen irgendwie, die mir da geschickt hast. Da erinnert mich ziemlich daran. Ja, du weißt doch, wo dann irgendwie Nelle und Nongo irgendwie Pingpong spielen und solche Sachen.
Okay, verstehe. Ja, aber auch schön diese Geigenmusik und so, gerade weil wir die neueste Episode Game of Thrones gerade, wir sind auch völlig geflasht.
Auf jeden Fall.
Ausgabe Nummer 4 war das, glaube ich.
Ja, das war die vierte Episode.
Und deswegen sind wir noch ganz euphorisch und deswegen hat Cecil auch zwischendurch so Anfälle. Ja, wow. Das war ziemlich lustig.
Auf jeden Fall. Unglaublich krass, was er sich da für eine Mühe gegeben hat. Das zeigt dir echt, dass er alles dafür tut.
Um sich wieder mit uns zu vertragen.
Was war nichts dergleichen kann ich aus meiner Perspektive sehen, aber was ich meine ist, dass er echt, also er hat natürlich einen guten Grund dafür, dass er nicht mit uns sein kann, wenn man hört, wie sehr er sich für den Podcast engagiert mit so geilen Beiträgen. Aber die Idee ist jetzt folgende, also wir haben jetzt diesen Einspieler gehört und sollen jetzt die Impulse, die wir davon bekommen haben in unser Gespräch einflechten oder kommt da jetzt
was? Ich glaube, das war jetzt erstmal so die Einführung und okay. Wir würden jetzt wahrscheinlich gleich den zweiten Teil abfeuern und dann würden wir hören, wohin es heute geht.
Kannst du dich daran erinnern, wie der Podcast hieß, dieser fiktionale, von dem wir da sprach?
Fenguin.
Ja, Fenguins fiktive Fantastik oder so.
Das
ist ein längerer Zungenbrecher, ja.
Ah, okay, das
müssen wir leider mal reinhören.
Muss ich später nochmal reinhören. Aber sollen wir einfach mal den Nummer 2 abfeuern?
Auf jeden Fall, ich bin mega gespannt, ey.
Hallo, ihr Schlumpfies, endlich melde ich mich mal nochmal. Ich sitze hier in der Fremde, in meinem Fremdenzimmer, der alte Exilant. Und keine Ahnung. Was geht bei euch? Was macht die Kunst? Wie ist eure Gefühlslage? Och, ich habe eigentlich eine Menge Fragen an euch. Warum spielen wir nicht eine Runde...
Fragenhagel. Lauchens im Kreuzverhör. Mit Sissy und Alexander.
Ja, und deshalb hier ein paar Fragen an euch. Wo ist eigentlich Oscar? Cecil, wie steht es um deine geschundene Arbeitsseele? Kannst du vor lauter Praktikum überhaupt noch leben? Alex, kannst du mir zufällig einen Song empfehlen, den man zurzeit sehr gut rauf und runter hören könnte? Fährt eigentlich einer von euch Diesel? Seid ihr zufrieden mit dem Sommer bisher?
Wow.
Bevorzugt ihr Gandalf oder Dumbledore? Ab welchem Wetteinsatz würdet ihr euch einen Fukuhila machen? Wenn morgen Bundestagswahlen wären, welchen Schokoriegel würdet ihr beim Kiosk kaufen?
Wow,
das ist ja unglaublich, ey.
Das war vor allem ein ganz schöner Fragenhage. Ich muss gucken, ob ich das
alles noch. War das jetzt der einzige? Ich glaube,
das war Nummer zwei.
Ich will ja, dass wir eine vierstündige Folge machen.
Oder was? Ja, so lange wie es dauert. Ey. Yeah. Aber wow, wo ist Oscar? Ja, wo ist Oscar eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Wir müssen ja echt mal direkt jetzt drauf kommen. Können wir das revealen, wo Oscar ist? Also, ich weiß nicht, das ist. Das ist zurzeit irgendwie im Auftrag Ihrer Majestät unterwegs.
Ja, das habe ich auch gehört. Oder weißt du da mehr als ich?
Nee, ich bin mir da auch echt nicht drüber im Klaren, wo Agent Doppel-Null Oscar sich gerade rumtreibt. Irgendwelche.
Warte mal. Also in der letzten Folge hatten wir ja Pia als Gast. Ich weiß nicht. Und da habe ich am Ende so eine ganz komische, so ein Knistern, so eine komische Stimmung. Habe ich da so komische Vibes, haben meine Antennen empfangen. Vielleicht ist der mit der irgendwie.
Ja, könnte ja sein. Vielleicht sind die ja zusammen.
Irgendwo.
Im Urlaub.
Zusammen im Exil.
Er ist. Ja, einem anderen als Finn.
Mit Pia,
in die Höhle. In eine andere Fremde. Ja. In die was gegangen?
In die Höhle. So wie Jon Snow mit all seinen.
Mit all seinen potenziellen Liebschaften.
Genau.
Man fiebert auf jeden Fall auf das Finale der siebten Staffel hin und hofft sehr auf Boning.
Ja,
noch so viele Fragen.
Ich bin gar nicht nachgekommen mit dem Aufschreiben. Ja. Die geschundene Arbeitsseele, vielleicht kannst du kurz revealen, wie Finny darauf kommt.
Weiß ich nicht.
Arbeitest doch jetzt am Pornoset, oder nicht?
Als Fluffer, ja. Weißt du, was ein Fluffer macht?
Der hält das Glied steif, oder?
Ja, genau. Das habe ich dir sogar mal erzählt. Aber es kann auch sein, dass ich ihm anders mal erzählt
habe. Das habe ich bestimmt auch schon vorher.
Ja, das ist so ein Faktum. Sobald das irgendwie auf der Welt existierte, in dem Moment, in dem irgendwie das. Diese Realität sozusagen konstituiert wurde, war sie schon in deinem Gehirn als faktisches Wissen abgespeichert.
Vielleicht.
Das ist aber so ein Faktenwissen, ohne das kann ein Alexander eigentlich nicht in dieser Welt existieren. So.
Aber wie ist es denn jetzt am Set?
Es ist stressig. Ich muss die ganze Zeit nebenher irgendwelche Büroarbeiten noch machen, weil wir irgendwie
nicht. Was muss man denn beim Pornofilm. Was muss man dafür Büroarbeiten?
Ja, man muss gucken, dass man irgendwelche, dass man Porno.
Also Gesundheitszeugnis und so abheften genau. und lochen vor allem.
Ja, man muss irgendwie Bio-Kondome, Bio-Gleitgel muss man, wenn die Stars bestimmte Wünsche haben,
Allergieliste muss man anfertigen, Unverträglichkeiten.
Genau. Man muss Fluffer engagieren, das bin ich ja dann doch nicht, das ist ja nochmal eine Stufe unter meinem Praktikumsplatz, den ich ja mache. All solche Dinge. Oder willst du jetzt im Ernst wissen, was ich mache? Wir müssen uns eigentlich auch nicht zu lange damit vielleicht beschäftigen.
Ja, aber, ich finde das schon, aber du musst mir später nochmal ein bisschen vom Pornofilm des Set erzählen. Ein Song wäre als nächstes dran. Ein Song, den ich empfehlen kann momentan. Da könnte ich mich jetzt wieder stundenlang mit aufhalten. Warte mal ganz kurz, ich öffne kurz Spotify. Ich will ganz schnell.
Was kommt jetzt? Jetzt bin ich mal gespannt.
Nee, nur damit ich den Namen. Ich kann von dem neuen Sylvan Esso-Album den Song Just Dancing empfehlen. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. So, fährt jemand von uns einen Diesel? Fährst du am Pornoset irgendwo einen Diesel?
Ja, klar, ich muss ja immer die riesigen Gummidildos aus dem.
Die Europaletten mit.
Genau, die Europaletten mit Sexspielzeugen immer. Mit dem großen Van aus dem Lager holen und ans Set fahren. Und klar, ich bin auch dieses Wochenende noch in Diesel gefahren, als ich in der Heimat war.
Aber du bist selber noch, hast noch keinen, keinen Alias-Namen dir zugelegt am Pornoset? Was wäre denn so ein Cecil-Porno? Was wäre so ein Cecil-Porno-Name?
Erst sobald ich vor die Kamera gehe.
Pferdeschwanz.
Schwanz auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, Alter.
Ein kleiner Insider, Cecil hat längere Haare und trägt sein Haar häufiger mal zusammengebunden. Aber das war eigentlich gar kein Hinweis auf seine Frisur. den Wagen von meiner Mutter, tatsächlich sogar ein Golf letztens gefahren, ist auch ein Diesel. Keine Ahnung, der ist schon so alt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war noch bevor überhaupt drüber nachgedacht wurde, ob Diesel irgendwie umweltschädlicher ist als, ich weiß nur, dass der Wagen früher meinem Opa gehörte und der hat da früher immer Biodiesel getankt und das ist richtig krank, also das ist neben der quasi nicht also mit dem bloßen Auge erkennbaren Gefahr auch noch wirklich eine Gefahr für die Nasenscheidewände und so. Weil das stinkt so bestialisch, dieser Biodiesel, dass es dir auch noch so die Nasenscheidewand durchätzt.
Mit Bezug auf Biodiesel, sage ich nur, oder generell die Fähigkeit, die Dieselmotoren besitzen, habe ich dieses Wochenende, wurde ich nochmal erinnert an geile technologische Möglichkeiten in dem Bereich. Nämlich Freunde von uns haben, also deren Eltern haben zwei Tornado Rote VW.
Ah, tatsächlich, der von meiner Mutter ist auch Tornado Rot. Genau,
Tornado Rot.
Sind das auch VW?
Genau, zwei VWs und zwar aus dieser Baureihe Passat, was ist das, Passat 3 oder so, also so ganz uralte Teile, eine Karavelle und ein Passat. Okay. Und deren Motoren, ich weiß nicht, ob die neuen Diesel das noch hinbekommen, aber die kannst du halt noch auf Pflanzenöl fahren. Ne? Mhm. Und das haben die wohl auch irgendwie in vergangenen Frankreich, Italien und Spanien Urlauben schon mal getan unter Umständen. Das heißt, die streichte da einmal.
Ich glaube, in Deutschland darf man das nicht, ne? Also ja, wahrscheinlich darf man das nirgendwo.
Die Frage ist, ob die Diesel das können heutzutage noch. Aber das ist schon, zumindest ohne wie komplett, ich weiß jetzt, ich bin jetzt auch zum Glück nicht so ein autofanater Typ, der jetzt sagen könnte, was genau dann passiert. Oder ob die das aushalten und wie lange oder was für Folgen das hat. Aber die haben wohl einmal irgendwie zum Beispiel wirklich statt Diesel zu kaufen in Tankstellen, weil in Frankreich irgendwie wieder irgendwie die Gewerkschaften so einen Spaßstreik ausgerufen hatten, irgendwie stattdessen mal irgendwie ein paar Kanister Sonnenblumenöl gekauft und sind damit in den Urlaub gefahren. Das ist schon extrem geil. Ne? Also,
so ein bisschen Frittenfett rein.
Ja,
und
dann ab geht's. Genau, das war auch geil. Er meinte dann so, die Karre hätte nach Moos und Fritteuse gestunken. Das Moos halt davon, dass die Karre uralt ist und sich da irgendwie schon so
ja, so an den Fenstergummis so sich schon so biologisch
irgendwie drin ausbreiten, ganz besondere Art, die man sonst nur irgendwie auf den so Monden des Mars finden kann, an den Polarkappen. Und dazu riecht es noch nach Fritteuse. Das muss schon ein geiler Urlaub gewesen sein.
Ja, also so Fritteuse finde ich erstmal. Apropos Fritteuse, wie ist der Sommer momentan?
Erbärmlich. Also ich finde es echt ganz schlimm. Wir hatten zu Beginn des Sommers, Ende des, des Frühlings, hatten wir eine unglaublich schöne Periode hier auch in Düsseldorf. Da haben wir ja viele Outside-Actions auch gemacht, haben alle irgendwie Bademöglichkeiten abgecheckt und überhaupt unsere blassen Körper irgendwie ans Sonnenlicht gehängt. Und dann fiel schon bald darauf, jetzt
der erste Schnee wieder
gefühlt, ja genau. Zur Rückkehr von Game of Thrones war es dann vorbei mit dem Sommer.
Ja, der Winter ist da. Aber ich frage mich immer, das ist doch eigentlich irgendwie so Classic in Germany, in Deutschland. Ist es doch normalerweise immer irgendwie, im Frühling war eine Phase relativ heiß, dann im Frühsommer mal eine kurze Phase, dann ist immer eher durchwachsen und im Spätsommer wird es dann meistens nochmal, fast Herbst wird es in Deutschland nochmal richtig heiß. Das ist doch eigentlich immer so in den letzten Jahren.
Ja, es ist schon so ein durchritualisiertes, wie soll man sagen, gibt es da nicht mehr einen Begriff für? Ja, so eine Massenpsychose, dass man irgendwie den Sommer hier hinaufbeschwört groß.
Ich glaube, es muss sich auch immer beschwert werden.
Verregneten Sommers, genau. Dann beginnt der irgendwie toll, dann verregnet er übel und dann wird irgendwie, werden immer die glänzenden Augen auf die Aussichten im Herbst irgendwie gerichtet. Und dann wird irgendwie der Indian Summer beschworen, der dann noch kommen möge. Und aber das Lustige ist, ich habe da vor kurzem mit meinem Mitbewohner drüber geredet, das ist voll statistisch so, dass die Sommer in Deutschland, wie du schon eben sagtest, genauso durchwachsen sein sollen. Und dass die Erwartung an den Sommer tatsächlich, und da hat da irgendwie, glaube ich, irgendwo ein Essay in der Süddeutschen so oder so drüber gelesen, einfach pauschal immer viel zu hoch sind. Ja. Also das liegt, glaube ich, unter anderem, da komme ich jetzt gerade erst drauf, also ich beschwere mich dann auch mal darüber, aber wir leben in dieser Freizeit-Urlaubs-Perfektionskultur, wo man glaubt, man lebe hier, wo man vom Glück reden kann, dass man nicht gerade irgendwie auf einer Erdbebenfalte oder in Holland lebt, wenn irgendwie die Eisplatten endgültig abschmelzen, irgendwie ersäuft oder weggerüttelt wird oder weggeburnt wird, wie, ich will keine Spoiler okay, nee, ich will echt nicht spoilern mit Bezug auf Game of Thrones.
Aber in Kroatien war der Sommer sehr heiß.
Und genau, da gab es auch Waldbrände. Heiß, und an den erinnert man sich immer, wenn man mal da war. Und dann denkt man, das müsste in Deutschland auch so sein.
Ja, genau. Nee, das finde ich, hast du sehr treffend formuliert. Das wäre jetzt auch mein. Ich glaube, als Deutscher muss man sich grundsätzlich immer viel beschweren.
Auf jeden Fall. Sonst macht das auch keinen Spaß, wenn das da mal gut ist.
Ja, eine Frage, die du, glaube ich, besser beantworten kannst als ich. Gandalf oder Dumbledore?
Auf jeden Fall Gandalf. Aber das kann ich aber das jetzt ewig ausargumentieren. Ja, ich meine, Dumbledore ist auch ein großartiger Charakter und ich glaube auch, dass er, man kennt ihn ja, glaube ich, jetzt, also wenn man ihn sich jetzt so, die Frage ist natürlich auch, würde man jetzt den Buch Gandalf von dem Buch Dumbledore oder den Film Gandalf von dem Film Dumbledore gegeneinander antreten lassen? Oh, wow. Das sind natürlich jetzt verschiedene Diskurse, die man dann hier jetzt ausführen müsste über einen zweieinhalbstündigen Fantasy-Podcast, den wir eines Tages vielleicht auch mal irgendwie, wenn wir alle beieinander sind und vielleicht sogar dazu noch ein paar Experten dazuladen können, ausfechten können. Aber ich bin einfach ein größerer Herr der Ringe-Fan.
Erstmal kommt das philosophische Solo. Und ja, dann kommt Oscars.
Hat er mittlerweile auch schon eine.
Oscar hat auch schon einen
Spin-off gepitcht.
Oscar hat auch schon einen Spin-off gepitcht. Und zwar Und zwar geht es darum, irgendwie Wortherkunft und so zu bestimmen.
Ach so, ey, da war nicht irgendwie, hat mir nicht irgendwie ein Wortwitz mit Bezug auf Etymologie.
Ich weiß es nicht mehr.
Auf jeden Fall.
Was war deine Antwort jetzt nochmal?
Gandalf. Also ich finde Gandalf geiler, muss ich dir einfach sagen. Einfach, weil ich den Herr der Ringe geiler finde als die Harry Potter-Serie. Aber natürlich ist Dumbledore auch einer der interessantesten und irgendwie dramatischsten und
von Harry Potter?
Genau, irgendwie intensivsten Charaktere. Ist
das nicht Snape?
Ja, aber auch Gandalf hat ja...
Oh, ich oute mich gerade als der krasseste irgendwie, also weder Herr der Ringe noch Harry Potter haben mich so ultimativ geflasht, dass ich da jetzt wirklich mit dem Wissen auf alle, also dass ich da irgendwie eine Entscheidung treffen könnte.
Das Unglaubliche ist, dass ich, glaube ich, seit 90 oder 120 Sekunden gerade einen unglaublich krassen Versprecher habe und immer wieder von Gandalf in Harry Potter rede.
Ja.
Kann sein, wieder. Ich sage eben doch, aber Gandalf. Ich wollte nur sagen, also um das mal kurz zu Ende zu bringen, der Arc von Dumbledore ist zum Ende hin dann ja auch unglaublich heftig. Er muss dann ja sterben, vergiftet sich an dieser Falle Voldemorts mit diesem Fluch. Es kommt heraus, dass er mit einem der mächtigsten und gefährlichsten schwarzen Magier aller Zeit, mit diesem Grindelwald, der jetzt reichlich ausgeschlachtet werden wird in diesen Spin-off-Film, mit der dann von Johnny Depp gespielt werden wird. Oh, üble Besetzung auch. Wenn sich das mal, zumindest wenn man mal Ralph Fiennes dagegen als Voldemort vergleicht. Dass er mit dem eine homosexuelle Beziehung hatte, eine Liebesbeziehung. Dann verrät er Harry und sein Plan, ihn die ganze Zeit irgendwie...
Ich hoffe, du spoilst jetzt hier nicht.
Nee, als ob jemand irgendwie die Harry Potter-Romane oder Bücher nicht gesehen oder gelesen hätte.
Auf jeden Fall, die Bücher schon mal gesehen im Regal.
Okay, im Regal hast du die Bücher gesehen und die Filme hast du schon mal auf dem Plakat gelesen. Ne?
Ja, genau.
Von daher, das ist schon heftig. Dann kommt noch raus, dass der Harry irgendwie absehbarerweise sozusagen Voldemort geopfert hat oder den Plan, Voldemort zu töten, geopfert hat und so weiter und so fort. Also das ist schon geil gemacht, keine Frage.
Also Gandalf.
Gandalf, ja.
Gandalf.
Zu Gandalf möchte ich gar nichts sagen. Also ich sage nur, flieht den Narren. Nicht, dass das im Buch vorkäme. Ich glaube, es kommt im Buch vor. Bin mir nicht hundertprozentig sicher.
Ich habe als nächstes notiert Wetteinsatz. Aber weißt du noch genau, was die Frage da war?
Nein, nächste. Wir kommen gleich vielleicht drauf zurück.
Das andere war, glaube ich, welchen Schokoriegel wir kaufen würden, wenn die jetzt Bundestagswahl
gewesen. Was ist denn so ein richtig sozialistischer Schokoriegel? Lenin. Es könnte so ein Lenin-Riegel geben irgendwie mit...
Reiter. Nee.
So ein Lenin-Riegel mit
hier Buchweizen. Hier dieses Mr. Tom? Nee, das ist ja schon dieser Peanut.
Ja, ich weiß nicht, Lion.
Auf jeden Fall,
wie findest du eigentlich
Lion? Für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Grünen irgendwie, ist es Seitenbacher Müsli-Riegel. Aber sonst,
Grünen gewinnen die Bundestagswahl und zwar durch Sponsoring von Seitenbacher.
Ja, die gewinnen deswegen Müsli-Riegel von Seitenbacher. Was ist deine Wahl?
Lion.
Für?
Ein schönes Lion
für Angela Merkel.
Für den wiedererweckten Per Steinbrück, der nochmal als Bundestagskandidat, also als Kanzlerkandidat an.
Ja, also da fällt mir auch eine lustige Story. Also gerade jetzt in Bezug auf das, was du da zuletzt gesagt hast und auch so ein bisschen in Bezug auf das, worum es davor ging. Mir ist heute, als ich im Auto gefahren bin, ist mir, während ich telefoniert habe, das Handy, das ich aber auf Lautsprecher geschaltet habe, in die Ritze zwischen Sitz und Mittelkonsole gefallen und ich bin nicht mehr dran gekommen. Die Person, mit der habe ich aber immer noch telefonieren können. Das heißt, ich habe mir einen Ast abgeschrien, weil man traut diesen Lautsprecherfunktionen von den Handys ja eigentlich nicht so wirklich. Deswegen hält man die eigentlich trotzdem immer sich relativ nah irgendwie an den Mund. Und ich habe mir einen Ast abgeschrien. Ja, ich muss jetzt hier Schluss machen. Mein Handy ist jetzt hier unter den Sitz gerutscht. Ich hoffe, du kannst mich noch verstehen. Am besten legst du auf, weil ich kann gerade nicht auflegen. Und dabei ist mir noch mal eingefallen, wie ist das eigentlich? Darf man per Lautsprecher im Auto telefonieren? Weil eigentlich hat man ja nicht wirklich die Hand frei, wenn man dann alles einstellt und so. Und der Grund praktisch, warum der Gesetzgeber gesagt hat, telefonieren mit dem Handy im Auto ist verboten, der wird eigentlich nicht dadurch entkräftet, dass man das Handy auf Lautsprecher stellt und es eben nicht direkt am Ohr hat, aber eigentlich trotzdem die ganze Zeit da dran ist und das bedienen muss. Wie macht ihr das? Telefoniert ihr im Auto mit eurem Handy, wenn es nicht anders geht? Und glaubt ihr, man darf das?
Oh, fuck.
Das ist ein bisschen so wie diese, hier bei Lenz und Partner, Ingo Lenzen hat mal auf Sat.1 Gold oder so, hat er so eine Call-In-Sendung gemacht, wo Leute anrufen konnten und quasi Rechtsbeistand von ihm live in der Sendung erhalten konnten. Und so ein bisschen ist das jetzt so, Finn ruft an und fragt uns, fragt Ingo Lenzen, ob es irgendwie in Ordnung ist, wenn man am Telefon mit im Auto mit Freisprechanlage...
Meine Vision war gerade auch irgendwie, dass du die Story über Ingo Lenzen erzählst und dass dann jemand anrief, der gerade irgendwie von den Bullen irgendwie am Sack war, also den die Bullen gerade an Eiern dafür hatten, dass er genau das getan hatte gerade. Oder vielleicht noch, während die Bullen ihn rüberzogen, ja, im genau. Auto, ihn anruft, per Freisprechanlage oder per Handy. Sagt ihm, Ingo, ich habe jetzt gerade hier die Bullen am Arsch. Was mache ich denn da? Ich bin mit dem Handy am Telefonieren, die haben das gesehen und ich höre immer noch nicht auf. Scheiße, jetzt ist mir das Handy hier in die Ritze zwischen dem Sitz und der Mittelkonsole gefallen.
Ich glaube, das ist eine universelle Erfahrung mit dem Handy, oder?
Das ja, auf jeden Fall. Also wenn, das ist das Kranke, wenn wir jetzt irgendwelche, es tut mir leid, wir machen das gleich wieder zu, wenn wir jetzt irgendwelche Justizbeamten, die mich nachher verknacken könnten, hier unter der Hörerschaft hätten, das wäre echt übel, weil mein Fahrverhalten generell, also das in der Vergangenheit bist
du
ja schon mal...
Ja, du fährst wie ein
ja, richtiger Sack. Fahr wie eine besenkte Sau.
Besenkte
genau. Sau. Also ich weiß noch, ich bin letztes Jahr zum Beispiel immer, da warst du auch mal mit von einem Freund von mir aus einem relativ weit entfernt liegenden Stadt.
Ja, das war...
genau, da warst du einmal mit dabei. Nach Hause gependelt jede Nacht.
Das ich glaube, wir haben dreimal angehalten, weil ich
Da am Ende hast du dann das Auto übernommen. Da bin ich auf jeden Fall, letztes Jahr bin ich da fast jede zweite Nacht von dem Nacht zurückgefahren, also das war dann meistens so Nacht zwischen 2 und 4 und ich habe da wirklich teilweise, also das sind einfach so Landstraßen, bin mit dem Golf 4 da lang gefahren, ich hatte Durchschnittsgeschwindigkeiten von A nach B von irgendwie
ich hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von A nach B, wow,
auf jeden Fall, von 100 km/h,
ja,
wow. Nee, das ist fucking crazy, weil ich bin durch lauter Dörfer und Städte gefahren und ich habe die Strecke, die man normalerweise so in 45 Minuten macht, nachts so zwischen 18 und 19 Minuten gemacht.
Sekunden.
Das war so...
Wenn du dann den Biodiesel-Turbo des Golfs
gezündet hast. Ich bin mit Spitzengeschwindigkeit... Ich weiß nicht, was mit mir los ist, als ob ich so einen krassen Thanatos-Trieb in mir hätte, so einen Todestrieb. Und oder wie man einfach nur auch so sagt, Thanatos.
Ja, ein bisschen Freud noch
rein. Weiß nicht, was läuft bei mir. Echt, ich kann mich da irgendwie nicht... So, einfach nachts, wenn ich dann, da habe ich meistens auch noch ein bisschen was getrunken, dann so, vielleicht 2, 3 Bier. Wow. Und dann fahre ich so mit in so einem Uralt-Golf, der irgendwie 500.000 km/h runter hat und dessen Winterreifen, die ich da im Sommer fahre, langsam mal gewechselt werden sollten, seit 3 Saisons, fahre ich irgendwie 170 oder so auf einer Landstraße. Und das ist ja nur die Spitze des Eisberges, weil ich bin auch schon irgendwelche Touren zum Beispiel aus der Schweiz zurückgefahren. Für meinen Vater war ich bei irgendeinem Händler und dann konnte ich mich nicht mehr wach halten und ich war so unglaublich müde und dann musste ich noch vier, fünf Stunden von Freiburg musste ich hochjuckeln irgendwie nach NRW und dann habe ich dann 4 Stunden irgendwie bei 160 auf der Autobahn mit dem Telefon am Kopf verbracht, ne? Und die Strahlung hat mich wach gehalten, so nach dem Motto. Und ich habe mit einem Freund telefoniert, der musste mich 4 Stunden da wach halten. Und also ich bin der letzte Amokfahrer. Ich hasse Autofahren auch wie die Pest.
Nee, du hast dich auch, glaube ich, gerade disqualifiziert für alle Menschen, die irgendwie potenziell mit dir ins Auto gestiegen wären.
Nee, ich fahre ja auch nie wieder
Podcast Auto. Nie
ja.
wieder.
Ja. Man hat gesehen, dass ich zurzeit immer unseren Regisseur, also es ist richtig gefährlich, ich muss unsere Regisseurin, unseren Kameramann
und
unseren
Larry.
Regieassistenten,
Big Larry, genau,
Big Larry muss ich immer von A nach B gurken jeden Tag, jeden Drehtag.
Okay.
Ja, aber dann kann ich mich zurückhalten, aber ansonsten fahre ich echt wie ein Amokfahrer. Also, das liegt daran, dass ich Autofahren so sehr hasse, ich will immer, dass es vorbei ist, weil ich will mich lieber teleportieren, weißt du, ich hätte lieber irgendwie, was ich, einen Ruhestein
ja,
oder so.
Wer ja, aber zum Glück hast du mittlerweile eine Clownsnase im Auto liegen wenigstens.
Nee, zum Glück lebe ich mittlerweile einfach in einem Ballungsgebiet, wo du immer schön mit dem Zug fahren kannst. Das ist super geil.
Okay. Ja, ich habe da nichts mehr hinzuzufügen. Ich werde auch nicht kommentieren, ob ich das... Doch, ich habe das... Natürlich, jeder hat schon am Steuer irgendwie telefoniert. Und es ist natürlich nicht erlaubt, auch nicht mit Lautsprecher, weil das hält man ja dann doch irgendwie in der Hand, am Steuer zu telefonieren.
Du meinst, es ist nicht erlaubt mit dem Handy-Lautsprecher dann? Weil das
ja,
war, okay, das ist der
das Kacken. War, glaube ich, der ja, das, Punkt. Das, also der Handy-Lautsprecher ist an und fällt dann, also in Finns Fall ist es dann, ist das Handy, was auf Lautsprecher war, in irgendeine Ritze gefallen und er konnte noch, das Telefonat lief natürlich weiter, aber ja, er hat dann halt geschrien, weil er nicht drangekommen ist und weil er Angst hatte, dass sein Telefonpartner ihn nicht mehr verstehen würde. Sollen wir den nächsten anmachen?
Auf jeden Fall.
Lass uns den nächsten anmachen. Finn, schieß los.
Ich muss jetzt doch mal das Gespräch auf Donald Trump lenken. Da hat man ja immer das Gefühl, da ist irgendwie eigentlich schon alles gesagt, was gesagt werden muss. Aber mir ist zuletzt etwas aufgefallen. Und zwar schaue ich, seitdem Trump an der Macht ist, relativ viele von diesen US-Late-Night-Talkern. So Trevor Noah, Stephen Colbert, Seth Meyers. Und wenn man dann irgendwie mal vergleicht, was für eine Öffentlichkeit da irgendwie geschaffen wird und wie das von der Rezeption der Trump-Präsidentschaft dort stattfindet, finde ich super interessant, mal nach Deutschland zu gucken und habe das Gefühl, dass hier eigentlich eine Filterbubble irgendwie entstanden ist, die einem anderen Mechanismus unterliegt als zuvor, nämlich es ist so, dass praktisch in deutschen Medien eigentlich nie direkt Statements oder Footage aus den Pressekonferenzen oder so stattfindet oder gezeigt wird, sondern dass es immer erstmal durch den Journalistenfilter der deutschen Journalisten geht. Und dabei geht unheimlich viel verloren von dem, was da eigentlich so schief läuft und zum Haare raufen ist. Also man hat immer so das Gefühl, wenn man sich nicht mal teilweise wirklich das Material anschaut, wie dort in Pressekonferenzen miteinander umgegangen wird, wie da kommuniziert wird, was auch Kongressabgeordnete oder Senatoren teilweise von sich geben und wie Statements der Trump-Administration wirklich im Original klingen, dann, ja, dann geht einfach so viel davon verloren, was da eigentlich gerade schief läuft. Also meine These ist sozusagen, oh, das ist natürlich jetzt die perfekte Gelegenheit für unseren neuen Einspielerkategorie. Achtung, ich fahre mal ab.
Steile Thesen. Thesen mit Style.
Ja, das also unsere neue Kategorie Steile Thesen, Thesen mit Style. Und meine steile These lautet jetzt also, in der deutschen Medienöffentlichkeit entsteht so eine Art umgekehrte Filterbubble, die dazu führt, dass man das zum Haare raufende Verständnis von Politik und Öffentlichkeit, das zurzeit in den USA propagiert wird, gar nicht so sehr aus erster Hand mitbekommt, weil man immer nur mittelbare Nachrichten bekommt und man deswegen das Gefühl haben könnte, ja gut, also da passiert vielleicht politisch nicht so viel, aber so schlimm ist das jetzt ja dann alles da drüben doch nicht. Nee, das ist nicht so. Da drüben steht es wirklich zum Schlechtesten. So, das ist meine steile
Thesen. Thesen mit Style.
Ja, und jetzt würde ich gern von euch wissen, was ihr davon haltet. Findet ihr das plausibel? Wie informiert ihr euch denn darüber, was in Amerika so politisch abgeht? Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass natürlich Late-Night-Comedy nie dazu dienen sollte, sich ein gesamtes abschließendes Bild von Politik zu machen, weil es natürlich auch ein arger Ausschnitt ist, der dort präsentiert wird. Genau, aber gerade eben in Bezug auf die Ereignisse um den neuen Kommunikationschef, der nach 10 Tagen entlassen wurde, darum, was da für Umgangsformen gepflegt werden, dass Trump eigentlich bisher nur mit Verordnungen regiert, obwohl er genau das an Obama kritisiert hat. All das finde ich sehr relevant und sehr wichtig. Und wenn man sich überlegt, wie viel Macht Trump auch hat, dass es natürlich schon wichtig ist zu hinterfragen, wie man sich darüber informiert und wie man damit umgeht, auch speziell hier in Deutschland. Und deswegen meine Frage, wie macht ihr das? Was haltet ihr davon?
Es ist mega geil, was er sagt. Also ich sehe das genauso. Und zwar ist, glaube ich, Folgendes passiert. Bevor Donald Trump gewählt wurde, da ging wieder mal die Welt unter. Also wie so oft, wenn irgendwie solche Dinge passieren, da sind ja die Kriterien verschieden, hoch oder niedrig anzusetzen, also diese Latten. Denkt man dann ja wirklich, jetzt ist vorbei, jetzt kommt ein neues Zeitalter, die Illuminaten übernehmen, die Außerirdischen kommen. Und in dem Fall, dass er gewählt werden würde, würde wirklich so eine Zeitenwende eintreten. Dann wurde er gewählt und ich erinnere mich noch sehr gut daran, ich glaube, ich habe das auch mal im Podcast erzählt, oder ich habe das mehrfach erzählt, weil es für mich wirklich so, muss nicht unbedingt im Podcast gewesen sein, einschneidend war. Wurde er gewählt, ich hatte diese Wahl die ganze Nacht beobachtet über verschiedene amerikanische Portale und internationale Medien und was weiß ich alles. Und ich konnte es nicht glauben, wie sich das wendete und dann wirklich diese Realität irgendwie, nicht, dass ich Hillary, die fand ich abartig, als Präsidentin hätte sehen wollen, aber gewählt wurde, das war unglaublich. Und ich weiß noch, wie ich also die nächsten paar Tage mich wirklich nicht gut fühlte. Und dann fing natürlich die Verleugnung an, also das sind ja die typischen Stages of Grief praktisch, die man dann hat. Und das Krasse ist jetzt, was wir haben, das beschreibt Finn schon sehr, sehr richtig. Wir leben in so einer Situation jetzt hier, wo wir das ignorieren, dass er gewählt wurde eigentlich im Endeffekt. Also eine Zeit lang hat das echt ein großes Upheaval hier erzeugt und vielleicht auch eine gewisse, also es hat ja positiverweise, das wird ja immer wieder zumindest irgendwie jetzt so reflektiert oder diskutiert, irgendwie ein Interesse an Politik wieder hervorgerufen, das zuvor vielleicht nicht da gewesen war. Teilweise natürlich auch von problematischen Perspektiven, aber oder aus problematischen Perspektiven mit problematischen Inhalten. Aber die Leute sind wieder investiert in diese Schlammschlacht, die er jetzt erst wieder richtig zu so einer Obersauerei gemacht hat. Nicht, dass sie schon vorher nicht dreckig genug gewesen wäre. Und aber in gewisser Hinsicht mit Bezug darauf, dass er wirklich der Präsident der Vereinigten Staaten der Amerikas ist, besteht da eigentlich keine Positionierung, die man irgendwie als Realitätswahrnehmung benennen könnte in Deutschland zu. Also wir haben nicht das Gefühl, dass Donald Trump Präsident der USA ist, glaube ich. Zumindest ist der Präsident der USA nicht mehr das, was er früher mal war. Also diese Position ist das nicht mehr.
Ja, stimmt. Ich stimme Finn da auch zu, dass es irgendwie so eine Art Vorfilterung gibt und es erst durch so einen Journalistenfilter in Deutschland geht. Und das stimmt tatsächlich, also den Eindruck habe ich auch, dass es wenig direktes Material irgendwie gibt, also was in den deutschen Nachrichtensendungen gezeigt wird. Es wird selten tatsächlich Trump gezeigt, der spricht, sondern meistens wird nur Trump gezeigt, der irgendwelche Hände schüttelt.
Auch zum Beispiel in der Süddeutschen, wenn ich dann die süddeutschen Headlines irgendwie lese, dann steht da irgendwie immer, Trumps Berater machen dieses und jenes, Trumps Sohn, Außendienst, also Stabschef oder Außendienst, was ich nicht, Außendienstmitarbeiter, sage ich gerade schon unglaublich.
Außenminister?
Außenminister sagt dieses und jenes. Es wird selten irgendwie eher spezifisch da. Ja, also man möchte sich nicht die Blöße geben, über so einen Menschen zu berichten, weil in Deutschland hat man ja noch sozusagen, ist die Illusion an die Integrität des politischen Prozesses, die Illusion des Glaubens an die Integrität des politischen Prozesses, die wird irgendwie zumindest von den Medien noch aufrechterhalten. Tatsächlich haben die Amerikaner da auch von vornherein irgendwie ein ironischeres. Nicht, dass sie selbst jemals zumindest sozusagen in der Moderne so ein krankes Upheaval erlebt hätten im politischen Prozess, aber die haben da wenigstens ein ironischeres Verhältnis zu als wir. Ja. Und wir kennen gar keine Ironie, was Politik angeht eigentlich.
Das stimmt. Vielleicht sollten wir mit diesen Worten, das finde ich ganz gut, weitermachen. Und zwar mit dem nächsten Einspieler von Finn.
Anknüpfend daran würde ich sogar sagen, da hat sich einiges stark gewandelt. Ich muss da gerade irgendwie an die aktuelle Staffel Game of Thrones denken. Ich weiß, dass zumindest Sassy da das Ganze ein bisschen verfolgt. Und dabei ist mir aufgefallen, eigentlich seitdem Streaming legal möglich geworden ist und der Siegeszug von Anbietern wie Netflix oder Amazon oder Sky Go dazu geführt hat, dass man in guter Qualität streamen kann, dass das eigentlich seitdem niemand mehr wirklich Bock hat, illegal zu streamen. Und das war ja wirklich vor 5 Jahren noch das große Ding. Also ich möchte da gerne mal wissen, wie viel Prozent der Leute, die etwas jünger waren, das damals nicht gemacht haben. Es war ja immer noch so eine Grauzone irgendwie, ob das strafbar ist. Zwischenzeitlich wurden die Kino-TO-Betreiber ja auch mal hochgenommen. Aber interessant eben, man ist heute an so einem Punkt, wo das eigentlich keiner mehr macht, weil er keinen Bock mehr hat auf miese Qualität und so Halblegalität. Und das ist ja eigentlich ein Verdienst des Streamings. Ich denke, bei Musikdownloads verhält es sich schon ähnlich irgendwie. Seitdem man praktisch für einen vernünftigen Betrag auch in der Lage ist zu streamen über Plattformen wie Spotify, lädt auch keiner mehr so wirklich illegale Musik runter. Finde ich auf jeden Fall interessant und würde mich mal interessieren, was ihr dazu zu sagen habt. Geht es euch auch so, dass ihr absolut keinen Bock mehr habt auf schlechte Qualität und dass man, wenn man vorhat, etwas Bestimmtes zu sehen, dann doch lieber darauf verzichtet, es zu sehen, wenn man es nicht in einem seiner verschiedenen Streaming-Anbieter findet?
Ganz kurz, da will ich mal zwei sozusagen Formatierungen für die Frage vorwegnehmen, weil das ist echt ein super interessantes Thema. Und da stößt ja zwei sehr interessante Gedanken an, die wir jetzt mal erläutern können. Erstens ist das so, wie er das beschreibt. Also er fragt danach, tut man das noch und so weiter und so fort. Da kann ich direkt eine Antwort zu liefern. Dann zweitens, was haben diese Industrien dadurch eigentlich sozusagen für sich gerettet und für ihre Vorgänger- und Nachfolgerindustrien? Das ist auch ein sehr interessantes Diskussionsfeld, nämlich das über das Copyright, was es überhaupt philosophisch hergibt. Sag mal direkt da was zu, aber ich...
Naja, also ich wollte sagen, dass ich ihm da subjektiv aus meiner Sicht absolut zustimmen würde und könnte. Aber ich mich gerade gefragt habe, während wir das gehört haben, ob es nicht auch in dem Bereich sowas gibt wie so eine Art Bubble und ob das nicht irgendwie jetzt einfach eine subjektive oder auf einen Kreis begrenzte Erfahrung ist. Ich glaube, dass immer noch der Markt für Torrenting und illegale Downloads und so immer noch boomt, dass wir aber einfach da vielleicht nicht mehr so, also ich kann das absolut bestätigen, bei mir ist es auch, also ich habe generell wenig irgendwie gestreamt, weil mich die Qualität schon immer angekotzt hat irgendwie. Das ist aber absolut noch seltener und geringer geworden, seitdem es eben Sky Go und Netflix und Amazon Prime und so gibt. Aber das würde ich halt nicht einfach so pauschalisieren. Ich glaube immer noch, dass da gerade vielleicht, also ja, vielleicht auch vor allem bei jüngeren Menschen, die vielleicht auch noch gar nicht so, erstmal für die das auch ein Problem ist, diese Dienste zu bezahlen, ohne dass sie irgendwie ein eigenes Konto oder so haben. Ich glaube, für so Leute ist es nochmal attraktiv, im Internet einfach irgendwas zu streamen. Ja, also ich glaube, dass es irgendwie, dass es möglicherweise nur unseren sehr begrenzten Standpunkt wiedergibt. Und da würde ich eben, gerade was Musik betrifft und so, ich bin mittlerweile auch komplett, fast komplett auf Streaming, auf Spotify irgendwie gewechselt, obwohl ich das anfangs vielleicht gar nicht so für möglich gehalten habe. Aber da gibt es mit Sicherheit auch noch ganz viele andere Seiten. Deswegen sag mal, was du dazu sagen hast.
Also ich kann nur sagen, Freunde von mir können da andere Geschichten erzählen. Ich habe mich gestern Abend zum Beispiel noch, das will ich jetzt ganz unironisch sagen, bei einem Freund von mir zum Beispiel eine Dokumentation gestreamt auf einer dieser Seiten, die alle auch immer noch existieren und ihre Qualitätsstandards auch immer weiter verbessern. Also du kriegst ja mittlerweile auch gestreamte Blu-ray-Rips in richtig guter Bild- und Audioqualität, wenn du die richtigen Sachen suchst. Also es ist nicht immer der Fall, natürlich ist nicht verlässlich der Fall. Wir haben gestern Abend eine mega geile Dokumentation, die auch sehr ans Herz legen kann und die auch mal geben kann. Die habe ich mich
von unseren Hörern empfehlen.
Die habe ich mich von einem Freund von mir getorrentet bekommen mal. Diese Doku, Lost in La Mancha, das ist eine Dokumentation darüber, wie der Versuch Terry Gilliams, also das erste Mal Don Quixote, was er jetzt hoffentlich demnächst nochmal verfilmen wird, was er jetzt, glaube ich, irgendwie Pre-Production ist, zu verfilmen in Spanien und eine 40 Millionen Euro teure europäische Filmproduktion geht einfach den Bach runter und wird nicht realisiert. Unglaublich geiler Film. Habe ich auf jeden Fall gestern Abend noch bei einem Freund gestreamt. Die andere Sache ist die, ich kann direkt überleiten zu dem anderen unglaublich interessanten gesellschaftsphilosophischen, soziophilosophischen Thema, nämlich dass ganz sicher es auch so ist, du hast ja die Prävalenz natürlich dieser Streaming-Dienste, die jetzt eine Gefahr abgewandt haben, die als illegales Raubkopieren von Daten im Internet richtig, richtig prävalent war, also sagen wir mal vor 10 Jahren war das ja auch schon auf dem absoluten Höhepunkt, eigentlich die gesamte Film- und die gesamte die alle Industrien im Endeffekt, die halt auf Copyright intellektuellen Eigentums angewiesen sind, hätte vernichten können. Das heißt, was die da für eine Schlacht ganz knapp noch gewonnen haben, darüber, dass sie Rechte jetzt über Streamingdienste vertreten können und zu Geld machen können, ist unfassbar. Also die dachten ja echt, vor 10 Jahren hat man gedacht, unter Umständen würde die Musikindustrie vollständig zusammenbrechen. Mhm. Und weil ich will auf eine Sache hinaus, also auf zwei Sachen im Endeffekt, und auf einen großen Punkt. Die eine Sache ist die, dass natürlich die ganzen Streamingdienste, die man jetzt hat, die Visibility dieser sozusagen Subaltern, dieser geheimen Vorstellung davon, wie die Welt noch laufen könnte, natürlich verhindern wollen. Das heißt, die wollen auch, dadurch, dass du überall auch Werbung hast, zum Beispiel für diese Dienste, ist dir klar, Mann, wie einfach es ist, wie billig, und dass es keinen Grund der Welt gibt, noch irgendwas anderes zu tun, als Streaming-Dienste zu benutzen. Das heißt, einer der Gründe, weswegen Freunde von mir auch mal was torrenten oder streamen, ist, dass du auch einfach, erst bekommst du nicht alles, das ist schon mal sowieso klar.
Genau.
Die anderen sagen aber auch, du hast auch keinen Bock. Zum Beispiel, ich habe jetzt über meine Familie, beziehe ich aktuell, glaube ich, 6 Streaming-Dienste oder so. Wir haben Amazon Prime halt, wir haben Netflix, wir haben Kubus, wir haben Tidal, wir haben Spotify, wir haben, ich weiß nicht, was wir noch haben. Und irgendwann, und du kriegst immer noch nicht alles und dann unter Umständen musst du es dir dann irgendwie als physisches Medium kaufen, das ist natürlich eine Sache. Aber worauf ich hinaus will, ist, du musst mal, das ist die interessanteste Sache einer ganzen Diskussion, du musst darüber nachdenken, in was für einer Welt wir leben, wo diese Industrien unglaublich darauf angewiesen sind, dass sozusagen in den Köpfen der Menschen die Vorstellung verfestigt ist, dass ein Objekt, das man sozusagen verlustlos kopieren kann, dass man ohne physische Anstrengung über gigantische Strecken von A nach B bringen kann und das unter Umständen keine Spuren eines Diebstahls hinterlässt, wie man es richtig macht, überhaupt ein Eigentum sein kann. Das heißt, dass sozusagen dass auf der ganzen Welt das Konzept von geistigem Eigentum verfestigt ist und sozusagen wie ein göttliches Gebot, ja, dass sozusagen deiner Seele Schuld einflößt, wenn du dagegen verstößt, obwohl sozusagen sichtbar kein Schaden getan wird. Darauf bauen natürlich auch die Arbeitsplätze, deswegen finde ich das ja teilweise auch gut, von Millionen von Menschen auf, aber teilweise nimmt es auch wieder perverse Züge an. Das heißt, es werden gigantische Medien und auch natürlich gigantische Geldmengen und gigantische
Medienimperien. Es fängt vor allem, finde ich, auch da an, wo für jedes Land einzeln irgendwelche Verträge geschlossen werden.
Ja, und, genau. Es werden also gigantische Medienimperien dadurch zusammengehalten, aber das bezieht sich sowieso auf ganz, ganz viele Machtkonstruktionen, die Welt irgendwie umspannen und lenken, dadurch, dass in den Köpfen von Menschen sozusagen eine Vorstellung von der Welt aufrechterhalten wird, natürlich auch durch größte Anstrengung der Werbung und mediale Beeinflussung davon, wie sie zu sein hat, damit sie so funktionieren kann. Dabei ist es so leicht halt. Das zeigt ja das Streaming und das illegale Kopieren. Du kannst die ganze Welt digitalisierbaren geistigen Eigentums ist buchstäblich an deinen Fingerspitzen. Vor allem, wenn du irgendwie dann noch irgendwie im Darknet oder so unterwegs bist. Du kriegst einfach alles.
Glaubst du, ich habe gerade drüber nachgedacht, glaubst du, es läge jetzt im Interesse der Firmen, der Filmvertriebe etc., quasi so Nachrichten, ich erinnere mich vor ein paar Jahren, wo ganz massiv die Medien beherrscht wurden von Anwälte gehen jetzt quasi den Leuten, also schicken irgendwie Abmahnungen oder
Abmahnungswellen.
Anklagen, Abmahnungswellen ja. Und so. Und ich finde, also ich habe jetzt in letzter Zeit nichts davon mitbekommen. Glaubst du, dass sowas auch bewusst, also dass sie das jetzt vielleicht eher raushalten wollen, dass man immer mehr den Eindruck bekommt, das gibt es vielleicht zum Teil auch gar nicht mehr?
Nee, ich glaube, es ist... Dann
zu diesem Eindruck führt, den Finn beschrieben hat, dass man das Gefühl hat, das macht auch niemand mehr vielleicht?
Genau, also ich denke mal, das gehört zu dem Masterplan. Das wird komplett, weder durch positive noch durch negative Presse, wird dieser Teil des Möglichen komplett ausgeblendet. Es sind einfach die großen Plakate, da steht drauf 4,99 € oder was das immer, was ein Spotify-Zugang kostet oder was ein...
Für Studierende,
Genau, oder was ich, oder für so und so viel für Netflix. Es ist so, wie, was ich, du kaufst hier zwei Bier und du kannst alle Serien der Welt gucken. Das wird dir suggeriert, ja, für einen Monat.
Ja.
Und es gibt, warum solltest du irgendwas anderes tun? Warum solltest du irgendeinen Aufwand betreiben, irgendwas anderes zu tun? Das ist die Realität, in der wir leben. Nichts anderes läuft. Sozusagen, es ist ein natürliches Gesetz, dass man einen Netflix-Account hat. Das ist sozusagen, das ist was Gottgegebenes und es ist absolut okay dafür, dass man ein paar Euro dafür gibt und das vollziehe ich auch nach und das ist eine gute Sache. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert, was für tolle Möglichkeiten, kreative Möglichkeiten für Filmschaffende oder generell für audiovisuell kreative Menschen solche Portale wie Netflix und auch die Monetarisierung, die dahinter steckt, schafft. Aber es ist natürlich schon ein riesiges Social Engineering, was da mit drin steckt, ja, und da wirken muss, damit das funktioniert.
Fun Fact übrigens noch zu Game of Thrones. Es ist ja eigentlich eine der am aufwendigsten produzierten Serien der Welt, die das meiste Budget zur Verfügung hat. Aber beim Kostüm ist es wohl so, dass sie zum Beispiel für die Verkleidung der Nachtwache, also für die Umhänge der Nachtwache, wohl aus Kostengründen IKEA-Teppiche verwenden, um dieses Fell zu machen. Und dann da noch so Lederriemen drum legen. Und in dem Interview hat die Kostümdesignerin gesagt, dass sie dann anschließend noch alles auf alt trimmen, was sozusagen der absolute Klassiker-Move der Kostüm- und Ausstattungsabteilung bei Game of Thrones ist, weil eben alles alt und shabby aussehen muss. Aber irgendwie interessant, also dass selbst denen anscheinend das Budget teilweise so knapp ist, dass sie sich da finanzielle Notlösungen ausdenken müssen und zu den günstigen Preisen eines schwedischen Einrichtungshauses greifen müssen, um die Kostüme für die Nachtwache herzustellen.
Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so eine Frage ist. Also ich denke mir immer beim Film Whatever Works und wenn es gut funktioniert. Ich würde auch sagen,
das hat nichts mit den Kosten zu tun.
Ne? Nee, das andere Gründe. Das glaube ich
auch nicht. Verfügbarkeit, Schnelligkeit, das sind so der Sachen. Ja.
Genau, und wenn es doch gut aussieht, warum, ne, das ist genauso, so halte ich es auch irgendwie mit Klamotten oder so. Wow, das wird jetzt, aber es muss halt auch nicht immer irgendwie eine krasse Marke sein oder so. Solange, also wenn ich es einfach gut finde, weil es gut aussieht oder so, fuck it, ey, dann bin ich doch froh, wenn ich 5 Euro weniger zahle oder 20 Euro weniger und vielleicht irgendwie was nicht irgendwie Markenmäßiges kaufe. Das muss mir doch irgendwie gefallen. Nein, aber es funktioniert auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich Game of Thrones gucke, dass, ach, ist das nicht hier der, wie heißt der nochmal?
Ist das nicht Teppichör?
Ja.
Von Ikea?
Genau.
Raufasern?
Oder was ja mal so geil.
Flauscher? Das ist doch Flauscher.
Das hört sich aber mehr türkisch an, dass du gerade intonierst.
Die haben nochmal so geile Namen. So geile Namen.
Haben die wirklich, aber das hört sich jetzt überhaupt nicht schwedisch an.
Doch, Flauscher ist doch schon.
Ja, aber so wie du es intoniert hast, hörte sich das jetzt nicht unbedingt so nach. ich habe tatsächlich gestern, um nochmal kurz Netflix und den letzten Einwurf von Finn zu verknüpfen, ich habe gestern auf Netflix gesehen, dass Indiana Jones verfügbar sind, alle Teile, und habe dann direkt mal Indiana Jones Teil 1, Riders of the Lost Ark, mir angeschaut und mir danach bei IMDb die ganze Trivia-Sektion, die wirklich, also ich habe locker fast eine Stunde, weil es so eine große Trivia-Sektion ist. Ich habe mich gefragt, ob es noch Filme gibt mit mehr, aber ganz sicher gibt es
auch. Muss man TV-Tropes lesen, da liest du mal so 20 Stunden an so einer Trivia-Sektion.
Ja, da gibt es auch Trivia zu den Filmen, oder?
Aber vor allem, ja, auf jeden Fall.
Also ich habe das jetzt vor allem auf IMDb irgendwie und ich hatte das Gefühl, wow, also so eine lange Trivia-Liste habe ich wirklich schon lange, lange. Und ich mache das eigentlich total gerne, nachdem ich Filme gesehen habe bei IMDb großartig. Halt.
Also ich auch mit TV-Tropes. Das
ist so die Trivia reinzuziehen. Und ich habe wirklich gescrollt und es nahm kein Ende. Und da war eben auch, ging es eben auch um die Ausstattung und seinen Hut und so. Und haben dann halt beschrieben, woher der Hut ist. Irgendwo aus London von so einem Hutgeschäft. Und dass sie den eben auch, um ihn quasi alt aussehen zu lassen, irgendwie ein paar Mal in der Hand rumgedreht haben und sich dann halt irgendwie stundenlang draufgesetzt haben. Und dann sah der wohl irgendwie worn aus.
Es geht sowieso, das weißt du ganz sicher auch, aber das können wir hier vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, weil es doch ganz lustig ist, wie oftmals Ausstattungen, um die zu agen, behandelt wird. Zum Beispiel, was man so macht, ist, man tut die in Trockner mit Kieselstein, man geht irgendwie mit einer Lötlampe dran, man geht mit einer Käsereibe dran, das ist auch mal ganz lustig. Das sind so typische Sachen, die man macht, um Filmkostüme alt aussehen zu lassen. Ja,
ja, ich glaube, das funktioniert vor allem mit Leder irgendwie gut. Ja. Ne? Also,
Aber mit allen anderen so groben Geweben und so.
Ich habe gestern wirklich die Indiana Jones Filme, das ist einfach auch so ein Teil meiner Jugend und das ist einfach so toll, weil es auch irgendwie gefühlt wenig Abenteuerfilme und dann auch noch wenig gute gibt, weil es natürlich auch immer ein unglaublicher Aufwand ist, was die Ausstattung und so betrifft und also Indiana Jones ist einfach so, also geil. Und
ja,
irgendwie,
auf jeden Fall.
Ich mag halt auch, dass es teilweise so dreckig auch ist und so. Und das finde ich, als ich so drüber nachgedacht habe, finde ich, dass die Filme heutzutage immer alle sehr steril, selbst wenn sie versuchen, so eine Art Dreckigkeit oder sowas zu imitieren, das nie wirklich, das liegt natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen an der Technik, die benutzt wird, die immer so einen hochauflösenden Look natürlich, den wir natürlich auch wollen, klar, aber das hat natürlich diese alten 35mm Scans oder Kopien, die sind natürlich noch ein bisschen shabby und das spielt natürlich, gerade wenn es ein Film ist, der in 30ern oder so spielt, spielt das natürlich da mega mit ein. Ne?
Ja.
Ich kann mich erinnern an Public Enemies von Michael Mann, der in den auch in den 30ern, glaube ich, spielt, wo Johnny Depp auch mitspielt. Mhm. Der irgendwie, da war auch ein Riesenaufschrei, weil also Michael Mann war ja schon immer ein Pionier, was HD-Kameras auch betrifft.
Ja.
Und
Collateral hat er, glaube ich, einer der ersten.
Genau, einer der ersten HD-Kamerafilme.
Ja.
Und bei Public Enemies war es halt wirklich, dass er auch gar nicht groß, also es hatte einen sehr, sehr krassen HD-Look auch, fast schon TV-Look, so wie das auch beim Hobbit war. Und dass viele damit halt extreme Probleme hatten, sich da also quasi reinziehen zu lassen in die Welt, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, das passt irgendwie nicht zusammen, so vom Look und vom Stoff her.
Ich glaube, also viele Leute identifizieren immer als die Probleme, die das heutzutage so clean aussehen lassen, einmal die CGI natürlich und dann zum anderen daran, also dass die Linsen so gut sind und dass du einfach keine Abbildungsfehler mehr hast. Ich glaube, das Problem liegt eigentlich woanders. Dass du viel zu viel Geld in den Film drin hast und dass es viel zu kontrolliert ist. Dadurch hast du keine Probleme mehr sozusagen am Set. Es ist alles vollständig kontrolliert, es soll auch alles vollständig ästhetisch durchkomponiert sein. Und diese Looks haben dann einfach keine Rauheit mehr, keine Natürlichkeit. Und du kannst sowas nicht mehr kreieren. Also ich glaube, du könntest wahrscheinlich irgendwie doch noch sowas filmen heutzutage, sogar mit den technischen Möglichkeiten. Es geht eher darum, dass alles, was man heutzutage im Bild sieht, wirklich restlos alles, ist bis zum Anschlag nachgegradet, durchkomponiert, überpinselt, überkomponiert. Und das ist, glaube ich, mehr als alles andere.
Ja, gerade was CGI betrifft, ich habe gestern bei YouTube, weil, also wir haben, war das letzte Woche, als wir Dunkirk gesehen haben?
Ja, letzte Woche Sonntag.
Wir haben letzte Woche Sonntag gemeinsam Dunkirk gesehen und bis jetzt habe ich immer mal wieder so Episoden, wo ich einfach irgendwie, dann habe ich mir original Propagandamaterial, britisches Propagandamaterial
angeguckt. Von Pathé ganz viel.
Genau, auf YouTube, von Pathé, ne? wie die britischen Truppen da evakuiert werden und so weiter. Und gestern bin ich dann auf ein Interview mit Christopher Nolan gestoßen, der eben genau das, der auch ein großer Verfechter von Filmen auch ist und auch von verschiedenen Filmformaten, besonders IMAX, und der dann eben auch darüber sprach, dass ihm quasi, dass er einen sehr hohen Realitätsanspruch hat, das für ihn aber nicht gleichbedeutend ist, dass zum Beispiel, er sagt, dass zum Beispiel das Schiff, was sie benutzt haben, was irgendwie auch sinkt in dem Film, ich glaube, da nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg, wenn man den Film noch nicht gesehen hat, kein original britisches Schiff war, sondern irgendwie ein französisches Schiff, was irgendwie 60 Meter kürzer ist als das britische Schiff oder länger ist als das britische Schiff, und auch die Flugzeuge irgendwie teilweise irgendwie gelbe Nasen haben und das aber im Original zu der Zeit noch gar nicht hatten und so weiter und so fort. Aber ihm halt wichtiger ist, er glaubt halt, dass wenn die Schauspieler mit echten Requisiten agieren, eben mit echten Flugzeugen, und das Schiff halt nicht zu 90% ge-CGI'd ist und so, dass das viel mehr zur Wahrheit und zur Authentizität des Filmes beiträgt.
Ja, die dann auch wieder durch ihre Augen und
genau.
ihre Gesichter
in die Wahrnehmung der
Zuschauer.
Und deswegen hat er halt abgewegt, so scheiß drauf, ich könnte dieses Schiff jetzt einfach perfekt CGI'en, so, dann hätte ich authentisches Modell aus der Zeit. Mhm. Oder, und das fällt wahrscheinlich 95% der Zuschauer eh nicht auf, dass es ein französisches Schiff ist oder so. Aber du merkst halt, dass die Leute, die da, also die, das, man merkt in einem Film einfach, dass auch die Schauspieler und so, der halt wirklich...
7000 Komparsen hat er tatsächlich gehabt.
Ja, und da war ihm auch wichtig, dass er eben keine 27-jährigen Absolventen aus der Schauspielschule nimmt, die dann 19-Jährige spielen, sondern er wollte 19-Jährige haben, die er halt teilweise noch aus ihrem Studium rausgerissen haben. Ja, und, so, und die natürlich dann auch gesagt haben, ja, auf jeden Fall, Alter, sind wir dabei. Aber ich finde das auch, frage mich das auch ganz oft, warum man nicht, auch bei Jurassic Park, kann ich mich erinnern, gab es diese Diskussion mit diesem CGI.
Jurassic World meinst du? Ah, nee, den ersten Jurassic Park.
Ja, genau, aber eben auch im Vergleich mit Jurassic World, dass halt früher in den Jurassic Park Filmen eben so Animatronik benutzt wurde und echte, also auf jeden Fall echte Utensilien. Echte
Dinosaurier auch,
echte Dinosaurier. Ja. Und das merkt man in dem Film halt auch.
Ja.
Und in dem Jurassic World wurde halt alles ge-CGI'd. Die Dinosaurier konnten sie wahrscheinlich nicht mehr bezahlen oder
das
so.
Ist das überhaupt versichert? Also ich wette, heutzutage lässt sich sowas gar nicht mehr versichern, mit echten Dinosauriern
zu drehen. Ja. Genau, das ist das Problem. Heute macht jeder seine Rechte Anspruch auf seine Rechte und Rechtskult. Nee, aber da gab es die Diskussion auch. Und ich bin immer ein großer Fan davon. Und ich finde, man merkt es dem Film wirklich an. Insofern würde ich Christopher Nolan zustimmen, dass man merkt, dass, ob das echt im Film, ob die Leute da mit irgendwelchen Requisiten agieren oder ob sie von einer Greenscreen stehen, und das irgendwie, man fühlt das und vor allem sieht man es auch. Und das finde ich halt krass. Also im Vergleich zu früher sieht man die Spezialeffekte in modernen Filmen mehr, meiner Meinung nach, als in alten Filmen.
Ja, ich glaube, es ist, da kann man sich jetzt auch wieder ewig dran aufhängen. Ich glaube, die Spezialeffekte sind mittlerweile schon, wenn sie gut gemacht sind, fast unsichtbar. Aber du spürst die Räume, die sie erzeugen für echte Darsteller, die da sind. Du spürst den Umgang mit dem Bild durch die das Bild Kreierenden, das ein anderes ist als mit einem analogen Bild. Du spürst all diese impliziten Faktoren. Es ist nicht so, dass, glaube ich, heutzutage in vielen Fällen kannst du, es ist einfach nicht mehr möglich. Es gibt täuschend echte Spezialeffekte, digitale Effekte. Die kannst du teilweise nicht mehr von analogen Objekten unterscheiden. Aber es geht nicht darum, wie die aussehen, sondern wie mit denen umgegangen wird. Und es wird ganz anders mit digitalen Welten umgegangen als mit analogen Welten. Und das ist eigentlich der Knackpunkt.
Ja, okay, also...
Die Konfrontation mit dem Analogen
ist eine andere als mit dem Digitalen. Man sieht es trotzdem.
Ja, und du siehst es dann aber genau. Du siehst es
also nicht, bei Jurassic, Park hat es nicht mich Jurassic World hat es mich unglaublich gestört.
Ja gut, es gibt bestimmt... Ja, es gibt ganz viele digitale Ästhetiken, da sieht man das ganz frapprierend, dass irgendwas digital ist. Das stimme ich dir absolut zu.
Also das hat den Film für mich absolut gekillt.
Es gibt auch unglaublich starke digitale Effekte, die wirklich unsichtbar sind eigentlich.
Es gibt auch bei Dunkirk eine Menge digitale Effekte, die aber irgendwie kaum noch ins Gewicht fallen.
Aber vor allem die Implikation, die das darauf hat, was man am Ende sieht und wie damit umgegangen wird und wie man sieht, dass Menschen, die dabei sind, damit umgehen und wie die Filmschaffenden mit dem Bild umgehen, das ist eigentlich das, was man mehr als alles andere am digitalen Effekt störend sieht. Ja.
Okay.
Mal weiter.
Ja, wow. Das war bis jetzt sehr spannend, was wir besprochen haben. nochmal wirklich auch an Finn für die Idee, aus dem Exil uns was zu schicken, auf das wir überhaupt nicht, auf das wir überhaupt nicht vorbereitet waren. Dann hören wir jetzt noch den letzten Schnipsel von Finn.
Auf jeden Fall.
Mal gucken, was er noch zu sagen hat.
So, tschüss auch von meiner Seite. Hat Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ich nochmal so ein bisschen teilhaben konnte. Ruft an, wenn ihr angekommen seid. Und noch ein kleiner Mindfuck am Ende. Podcast. Garstiger kleiner Pott.
What?
Gott, war das schlecht. Jetzt muss ich, ja, zum Glück kann ich hier im Nachhinein alles raus.
Was hat er? So. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle auch Schluss.
Ja.
Das war Finns letzter Schnipsel, der uns in der Flaschenpost erreicht hat. Von der Exilinsel. Ja, genau. Vielen Dank, Cecil, dass du mal wieder da warst.
Ja, ich bin mega happy darüber, dass es heute geklappt hat. Wir waren dann auch ein bisschen eingerostet, kamen dann aber, glaube ich, doch wieder in intensive Situation miteinander.
Ja, wer rastet, der rostet.
Und wer rostet, der rastet aus. Heute nämlich. Das war wirklich ein podcastisches, podcastisch, euphorisch, orgiastisches Ausrasten war
das. Das ging hier vor allem schnell vorbei. Ich glaube, wir haben noch nie so viel, weil wir halt auch das Gefühl hatten, wir müssten diese Fragen schnell abarbeiten. Mhm. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Substanz in unserem Podcast, also so viel thematische Substanz in unserem Podcast gehabt in so kurzer Zeit.
Ja,
also
ja.
Insofern war das vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Das war wirklich ein Kreuzfeuer. Wie hat er das eben genannt? Was war sein geiles Wortspiel mit Hagel irgendwas?
Fragenhagel.
Fragenhagel. Es war echt heute, was waren Fragen, Antworten und wieder Nachfragen.
So ein bisschen wie im ARD-Sommerinterview.
Genau.
In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.
Bis bald, ciao.